Nur kurz ruht die Bundesliga während der Länderspielpause. Am Wochenende geht es bereits mit dem 7. Spieltag weiter und ein Team will die brandheiße Form in den frostigen Herbst mitnehmen. Tobias Escher und ich werfen heute mal einen Blick auf den Saisonstart von Eintracht Frankfurt und nehmen das Team vor allem mal genauer unter die Lupe. Damit einen wunderschönen guten Morgen dir, Tobias.
Ja, guten Morgen und danke für die Einladung.
Heute geht es mal nicht so viel um die Länderspielpause, obwohl wir da eine Randnotiz geben können. Robin Koch ist nämlich der einzige aktive deutsche Nationalspieler, musste allerdings passen. Eintracht Frankfurt hat aber noch 6 andere Spieler, die für die Länderspielpause abgesandt wurden. Es ist irgendwie, also das denke ich mir immer, wenn ich Eintracht Frankfurt sehe, es ist so ein internationales Team, oder? Die bestechen immer mit echt vielen Nationalitäten und dann ist es natürlich auch kein Wunder, wenn du dann viele Teams zu ihren Länderspielen schicken kannst.
Tja, also das ist ja das Erfolgsgeheimnis der vergangenen Jahre bei Eintracht Frankfurt, dass sie international sehr viel gescoutet haben, dass sie Spieler entdeckt haben, die bei anderen Teams so ein bisschen unter dem Radar gelaufen sind, dass sie die in Frankfurt dann aufgepäppelt haben und auch spielerisch verbessert haben und sie dann für teures Geld verkauft haben. Das ist ja kein Geheimnis. Und entsprechend ist das Scouting bei Frankfurt in den vergangenen Jahren immer ein bisschen wichtiger gewesen als die Talenteausbildung. Also es ist nicht so, dass da jetzt viele aus der Jugendabteilung bisher gekommen sind, sondern eher, man kauft sich dann Spieler aus der ganzen Welt ein und sorgt dafür, dass sie besser werden. Und das hat auch in den vergangenen Jahren immer gut funktioniert.
Und jetzt steht da ein Team auf dem Platz, was vor allem unheimlich gut drauf ist. Ja, es gab die Auftaktniederlage gegen den BVB. Okay, danach aber 13 Punkte in der Liga, ausgerechnet auch gegen die Bayern dann gepunktet am Ende. Tabellendritter ist man damit. Hättest du Frankfurt in der jetzigen Phase dort erwartet?
Nein, auf jeden Fall nicht. Also erstens war ja der Startplan von Frankfurt gar nicht so einfach. Ja, sie hatten ein paar einfache Spiele, aber sie hatten auch eben, wie du es gesagt hast, Dortmund und Bayern schon, haben da auch gepunktet. Und Frankfurt war für mich so ein bisschen vor der Saison eine Wundertüte, weil sie natürlich mit ganz mieser Stimmung aus der vergangenen Saison rausgekommen sind. Sie haben zwar die Europa-League-Qualifikation erreicht, aber das mit Leistungen, die teilweise nicht gut waren. Und dabei jetzt auch ganz viele Fragezeichen hinter dem Trainer. Es gab auch noch Fragezeichen hinter dem Kader. Da war noch vieles offen und dementsprechend war ich noch so innerlich, ja, wie weit schafft es jetzt die Eintracht, wie weit schafft es auch Topmöller, sich weiterzuentwickeln?
Du sprichst ihn genau an. Als man ihn im letzten Sommer verpflichtet hat, war man sich, glaube ich, einig, das ist jetzt kein Einjahresplan. Du musst ihm natürlich auch schon Zeit geben, sich dazu entwickeln. Woran hat man das denn gemerkt, dass es eben noch vor allem auch bei ihm die Eingewöhnungszeit braucht und weshalb verlief denn seine Debütsaison dann nicht wie erhofft?
Ja, man hatte das Gefühl, dass Dino Topmöller erstmal in diese Rolle auch hineinwachsen musste des Bundesliga-Trainers. Wenn man sich die Pressekonferenzen zum Beispiel angeschaut hat, da waren das häufig, sehr häufig so Nicht-Antworten. Das war nichts, womit man irgendwie weder die Journalisten zufriedenstellen noch die Fans anzünden konnte. Fußballerisch war da noch viel Stückwerk in der ersten Saison. Topmöller hat zwar versucht, die Eintracht zu einem System mit mehr Ballbesitz zu entwickeln, aber das war häufig toter Ballbesitz. Also sie haben häufig außenrum gespielt, hintenrum gespielt. Häufig so, man nennt das im Taktikkreis das U des Todes, wenn man die Mannschaft sich quasi in einem U aufstellt und dann von links nach rechts, von rechts nach links zurückspielt, aber es halt nicht in die spannenden Zonen reinkommt. Und das war häufig bei Frankfurt so. Und gerade wenn sie gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte gespielt haben, dann waren das teilweise grauenhaft anzusehende Fußballspiele. Also das war teilweise wirklich nicht schön anzusehen. Und dementsprechend hat es ja auch da immer so in dem Umfeld so ein bisschen, da wurde ein bisschen gemäkelt, ein bisschen gemeckert. Man hatte das Gefühl, da ist niemand so richtig glücklich mit dieser Saison, obwohl sie punktetechnisch und tabellarisch ja okay war. Aber dieser letzte Funke, der überspringt auf die Fans, der hat überhaupt total gefehlt.
Ist das denn so ein Trainer der neuen Generation, dieses Schimpfwort Laptop-Trainer will man ja gar nicht so wirklich in den Mund nehmen, aber jemand, der einfach viel Zeit braucht, um seine Ideen auch auf die Mannschaft umsetzen lassen zu können und es daher auch einfach die Zeit braucht, bis das die Mannschaft auch hinbekommt?
Ich glaube nicht, nein. Also ich glaube sowieso, dass dieses Prädikat neue Generation so ein bisschen überstrapaziert ist, nur weil ein Trainer ein bestimmtes Alter hat, also eine bestimmte Jugend hat, muss er nicht automatisch ein Trainer der neuen Generation sein. Und bei Dino Topmöller ist es ja so, er kennt ja auch das Fußballgeschäft, allein schon durch seine verwandtschaftlichen Beziehungen. Dementsprechend ist er jetzt niemand, der da komplett ins kalte Wasser geworfen wurde. Und ich glaube auch, diese Weiterentwicklung, die wir jetzt ja gleich in aller Ausführlichkeit besprechen sollen, die hängt ja nicht nur mit dem Trainer zusammen. Klar, ein Trainer muss nach so einer Saison dann die richtigen Schlüsse ziehen, aber du musst natürlich auch in den Kader gucken, was hat sich da verändert. Du musst schauen, was hat sich auch um den Verein herum verändert. Das sind, glaube ich, auch dann wichtige Baustellen.
Und wir schauen gleich mal auf die Mannschaft und fangen im Tor an, weil es da ja auch zwei sehr interessante Personalien gibt. Kevin Trapp hat zum Saisonbeginn begonnen, das war natürlich allen klar, dann sich allerdings verletzt. Und Caua Santos hat dann seinen Posten übernommen, machte seinen Job auch extrem gut. Ist natürlich super, wenn du so einen jungen Keeper hast, der auch noch fehleranfällig ist, aber gerade auch gegen die Bayern oder in der Europa League dann wirklich einen phänomenalen Job macht.
Ja, du willst ja auch einen Torhüter, der Druck ausübt auf deinen ersten Torhüter. Du willst ja niemanden nur haben, der im Hintergrund steht und wenn er dann mal zum Einsatz kommt, zittert der ganze Verein. Aber der hat sich dann sehr, sehr schnell gezeigt jetzt, dass er da auch ein Zeug hat, dass er noch ein bisschen unkonventionell ist, was sein Stellungsspiel vielleicht angeht, aber dass er auch da hineinwachsen kann in diese Rolle. Und dementsprechend war es auch ganz gut, das mal zu sehen und auch, glaube ich, für den Verein, um diese Sicherheit zu gewinnen, dass auch wenn Kevin Trapp mal nicht kann, dass man dann trotzdem gute Optionen hat.
Wie schwer ist da jetzt die Entscheidung für Topmöller, wen wieder ins Tor zu stellen? Also wird wohl dann Trapp wieder werden?
Ich glaube schon, dass Trapp da gesetzt ist. Beide sind spielerisch nicht die besten Torhüter, finde ich. Ich habe jetzt von Caua Santos nicht mehr gesehen, als das, was ich in der Liga gesehen habe. Da hat er mich in der Hinsicht nicht beeindruckt. Also kennt es da kein Plusargument. Und ich glaube, Trapp ist noch ein bisschen sicherer auf der Linie. Also ich bin jetzt kein Torhüter-Experte, aber Caua Santos, das sieht da manchmal schon so ein bisschen noch unbedarft aus, noch ein bisschen roh. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen Zeit, um dahin zu wachsen, um auf das Niveau von Trapp zu kommen, der ja auf der Linie eine richtige Wucht ist.
Welche Rolle kommt denn ansonsten im Keeper im Eintracht-Tor zu? Ist das viel auch Spielaufbau mitgestalten, sich immer wieder anbieten oder wirklich die klassische Torhüter-Rolle, die Bälle halten und dann mal irgendwie zum Innenverteidiger geben und gar nicht so viel involviert sein?
Ja, in der vergangenen Saison hätte man sich manchmal gewünscht, dass der Torhüter sich ein bisschen mehr einbezieht. Das war ja auch häufig in Spielen, wo sie dann mehr Ballbesitz hatten als der Gegner, wo sie auch hinten rumspielen wollten. Da war das ein negativer Faktor. Aber ich glaube, grundsätzlich ist die Eintracht kein Verein, der den Torhüter allzu viel einbezieht. Und wenn wir jetzt auch gucken, das wird auch gleich das große Thema in der gesamten Analyse sein, dass die Eintracht in dieser Saison deutlich weniger Ballbesitz hat als in der letzten Saison. Sie sind das Team mit dem zweitwenigsten Ballbesitz in der gesamten Bundesliga. Und dementsprechend ist es auch so, dass der Torhüter jetzt dann nicht ständig ins Spiel einbezogen wird und wenn, dann meist mit langen Bällen und dann ist das nicht ganz so relevant wie bei anderen Vereinen, wie bei Bayern München beispielsweise, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen.
Die Bälle am meisten von ihm erhalten, sind die Innenverteidiger. Da haben wir mit Koch und Tuta die etablierten Kräfte, die auch gesetzt sind in dieser Saison. Dann kam mit Theat noch ein weiterer Abräumer dazu. So ist man dann auch in die Saison gegangen. Mit diesem Trio, was bringt er da nochmal mit rein? Welche Qualitäten und wie komplettiert er dann diesen Abwehrverbund?
Ja, das Gute ist, Theat ist ja nicht nur Innenverteidiger, er kann auch als Linksverteidiger spielen und das nutzt ja auch Topmöller ganz entscheidend, dass er da halt eine flexible Variante hat, dass er da mit Dreierkette mal aufbauen kann, dass sie da aber auch dann mit einer klassischen Viererkette spielen können. Und ich glaube, diese Außenverteidigerposition, die bei der Eintracht jetzt neu besetzt wurden mit Christensen und mit Theat, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Schlüssel dafür, dass wir von einer neuen Stabilität sprechen. Weil das war in der vergangenen Saison immer so eine große Lücke in der Eintracht. Sie hatten niemanden, der so richtig in eine Viererkette reinpasst, der auch eine Viererkette spielen kann. Jetzt spielen sie meist mit einer Viererkette, verteidigen häufig im 4-4-2, machen dann im Aufbau eher eine Dreierkette da draus. Und ich glaube, dafür ist halt Theat genau der richtige Mann, der halt diese Stabilität hinten mit reinbringt, auch diese Zweikampfstärke, die sie jetzt auf allen vier Positionen in der Abwehrkette haben. Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Transfer gewesen, den man hier getätigt hat.
Wenn man das auch so ein Spektrum ansiedeln wollen würde zwischen Dreierkette, Viererkette, da war es ja zum Saisonbeginn noch mehr eben die klassische Variante der Dreierkette. Jetzt verschiebt sich das immer mehr hin zur Viererkette, auch im Spielaufbau. Du meinst ja schon, ist das jetzt so eine neue Philosophie, weil das war die letzten ein, zwei Jahre bei Frankfurt ja eher nicht der Standard?
Ja, ich glaube, das ist ja auch tatsächlich jetzt so ein Learning, das man aus der vergangenen Saison mitgenommen hat, weil Topmöller, das hatte man immer das Gefühl, gar nicht so 100% happy ist, damit mit einer Dreierkette spielen zu müssen. Der Kader war aber eben auf Dreierkette geeicht. Du hast viele Spieler für die Schiene gehabt hinten, du hattest viele Innenverteidiger, aber du hattest keinen klassischen Spieler, der einen defensiven Außenverteidiger in der Viererkette geben kann. Und das hast du jetzt mit Theat. Du hast einen Spieler, der da Innenverteidiger, aber auch der die Außenverteidigerposition spielen kann. Und dann kannst du auch diesen Wechsel machen. Ich finde jetzt zuletzt war es halt häufig so zum Beispiel, dass sie eine Viererkette gespielt haben gegen den Ball, 4-4-2. Und bei Ballbesitz ist Christensen dann rechts weit vorgeschoben und Theat ist hinten geblieben, dass du eine Aufbau-Dreierkette hattest. Ich glaube, das ist ja dann auch noch eine Variante, die du spielen kannst, wenn du eben so einen Spieler wie Theat da hinten drin hast, der halt beides auch im Zweifelsfall kann.
Klappt auch nur, wenn dein Prunkstück ja diese Außenverteidiger und diese Schienenspieler gut funktionieren. Das war bei Frankfurt auch die letzten Jahre eine große Baustelle. Jetzt hast du da mit Christensen wirklich einen Top-Mann. Einen Kunku kannst du auch mal reinwerfen über die linke Seite. Was ist denn jetzt mit dieser neuen Zange oder wie gut funktioniert das und warum ist das überhaupt so eine schwierige Position im Eintracht-System, dass es lange eben nicht so gut funktioniert hat?
Ja, ich glaube, das ist schon eine schwierige Position gewesen, gerade wenn sie es mit Dreierkette gespielt haben, weil sie sehr viel auf der Flügel alleine machen mussten. Und auch das ist jetzt noch so ein Stück weit so, dass Frankfurt eben nicht vorne auf klassische Außenstürmer setzt, die auch viel ins 1 gegen 1 gehen. Da spielt dann häufig ein Chaibi, den es ins Zentrum zieht. Da spielt auch ein Knauf, der sehr tororientiert agiert. Aber du musst schon viel breiter auf dem Flügel schaffen als Außenverteidiger. Und gleichzeitig musst du auch eine Absicherung nach hinten haben, weil die Eintrachtabwehr sehr stabil steht. Aber auch immer in den vergangenen Jahren so ein bisschen dazu geneigt hat, Tempodefizite zu haben. Also das war gerade in der letzten Saison, wo dann teilweise Hasebe aushelfen musste. Da hattest du ein ganz klares Tempodefizit in der Abwehrkette. Und dann musst du als Verteidiger da tief aushelfen. Das hast du jetzt auch nicht mehr in diesem Maße. Also dementsprechend da die richtigen Anpassungen gestellt an der richtigen Stelle.
Wie physisch anspruchsvoll ist gerade diese Außenposition, wenn du eine lange Saison vor dir hast, wie Frankfurt in der Europa League mit vielen harten Bundesligaspielen, sind das die Spieler, wo du am ehesten merkst, da geht die Form einfach runter, weil die das nicht so auf die Bahn bringen können die ganze Zeit?
Ja, das ist durchaus möglich. Also das ist natürlich eine sehr, sehr anspruchsvolle Position, weil du den Flügel rauf und runter flitzen musst. Gar nicht so sehr von den Kilometern her. Da sind nochmal die Sechser immer diejenigen, die mehr Kilometer abreißen müssen. Auch ein Chaibi reißt relativ viele Kilometer ab. Aber du hast natürlich die meisten Sprints als Außenverteidiger. Gerade wenn du auch wie in Christensen häufig die Rolle hast, wenn der Ball auf links ist, dass du dann auf rechts Richtung Tor gehen darfst, in Schrägstrich sollst. Das ist macht schon Kilometer aus. Das geht schon in die Beine auf Dauer. Da muss man dann schauen, wie lange das die Spieler durchhalten.
Wir haben ein paar Spiele auf der Bank mit Browns und Collins, die noch nicht so richtig in Frankfurt ankamen. Warum hat man die natürlich trotzdem geholt? Was bringen sie mit? Und worauf kommt es dann eben auch an, wenn Frankfurt mal mehr rotieren muss? Ja, und wie du die integrieren kannst?
Ja, du musst natürlich gucken, dass beide Spieler relativ jung sind, dass beide Spieler noch dahin kommen müssen. Bei Collins weiß ich zum Beispiel, als er aus Dortmund gekommen ist, da mussten sie noch viel im taktischen Bereich arbeiten, viel schauen, wie können wir da die Weiterentwicklung machen. Das ist ähnlich so bei Nathaniel Browns. Die sind da noch nicht so weit. Und gerade halt, was diese defensive Qualität angeht, die halt ein Theat mitbringt, auch diese Cleverness, was das Stellungsspiel angeht, das den Zweikampf angeht, das haben diese jungen Spieler nicht. Und da müssen sie erst peu à peu herangeführt werden. Man muss auch sagen, dass natürlich bei Eintracht Frankfurt nicht jeder dieser Transfers gezündet hat. Gerade bei jungen Spielern, die den nächsten Entwicklungsschritt gehen sollten, das hat dann nicht immer funktioniert. Eintracht ist ja auch mal sehr gut darin, Offensivspieler zu entwickeln und weiterzubringen.
Wir gehen auch in unsere Analyse offensiver. Im Mittelfeld ist es überwiegend die eingespielte Achse, die die Fäden zieht. Skiri, Larsson, Chaibi und Götze, das liest sich schon echt gut. Bringen die alles mit, was es da so braucht in der Zentrale?
Ja, also auf jeden Fall. Also Skiri ist ja noch ein Spieler, der noch ein bisschen Probleme hat, seit er aus Köln weggegangen ist, der noch nicht ganz diese Top-Leistung, die wir aus Köln kennen, zeigt, aber der so ein bisschen mehr mit Auge jetzt macht, auch mehr den absicheren Part übernimmt, was manchmal undankbar ist, weil natürlich in Köln hat er diese spektakuläre Rolle gehabt, wo er vom eigenen Strafraum bis zum gegnerischen Strafraum jeden Ball bekommen hat. Und jetzt ist er so ein bisschen mehr in der Tiefe absichernd, aber ist auch noch im ehesten ein Spieler, wo man sagen würde, da wird noch Form gesucht. Aber dann nehmen wir Larsson gleich das Außen gewissermaßen, weil der momentan eine herausragende Verfassung hat. Auch durch dieses 4-4-2-System mit den nach innen ziehenden Außenstürmern hat er ein bisschen mehr Freiheiten, auch mal auf den Flügel rauszugehen, auch mal in den Strafraum reinzugehen. Also der ist sehr, sehr wichtig. Und dann hast du ja gerade schon erwähnt, hast du da im Zentrum eben noch weitere Anspielstationen, weil es eher zwei Außenstürmer sind häufig, die in die Mitte ziehen. Es ist eher ein 4-2-2-2, wie man so schön sagt, als ein 4-4-2. Mit einem Götze, der noch nicht ganz seine Höchstform hat, aber vor allen Dingen mit einem Chaibi, der sehr, sehr quirlig momentan unterwegs ist, sehr, sehr dribbelstark in engen Räumen. Und dann kannst du halt häufiger auch den Weg durch das Zentrum wählen, wenn du eben da mit Larsson, Chaibi und Götze dann drei Spieler hast, die sich da immer wieder anbieten und auch Stürmer, die sich da in diese Räume zurückfallen lassen.
Vielleicht ist die oder hat die Eintracht das fitteste oder physischste Mittelfeld der Liga. Ist das denn im taktischen Sinne, kannst du deine Taktik um die Physis oder um die, sag ich mal, körperlichen Gegebenheiten deiner Spieler anpassen? Oder ist es eigentlich wirklich eher so, dass du die Spieler schon nach deiner Taktik suchst und das hier einfach genau gut passt?
Nee, ich glaube schon, das musst du an die Spieler auch anpassen. Und das ist ja auch ein Erfolgsrezept in dieser Saison, dass sie defensiv die Eintracht einfach nochmal zugelegt hat. Da waren sie schon letzte Saison gut, aber da waren sie eher in der tiefen Verteidigung gut. Und jetzt sind sie flexibler geworden, finde ich, mit ihrem 4-4-2 gegen den Ball. und schaffen es da auch immer wieder, ein sehr, sehr kompaktes Zentrum reinzubekommen, weil auch hier die Außen sehr, sehr weit in die Mitte ziehen und der Gegner nach außen gedrängt wird. Und dann haben sie auf Außen jetzt wiederum die individuelle Klasse und die Zweikampfhärte, um da besser zu bestehen, als das noch in der vergangenen Saison war. Also sie ziehen sich sehr eng zusammen, lassen den Gegner auf Außen kommen und dann gehen sie da in die Zweikämpfe rein. Das funktioniert sehr, sehr viel besser. Funktioniert auch nur, wenn du im Zentrum halt da eine gute Absicherung hast. Und das machen Lars und Skiri sehr gut. Wenn nicht, kann man da auch einen Tuta zum Beispiel reinbringen, der diese Rolle ja auch dann noch mit mehr Zweikampfhärte ausfüllt. Haben sie auch schon gemacht in dieser Saison. Also da haben sie dann durchaus Möglichkeiten, das Zentrum kompakt zu gestalten.
Genau, auf Tuta wollte ich auch nochmal hinaus, der ja auch immer mal jetzt als Sechser dann auf dem Platz stand. Ist das auch eine gute Rolle, eine gute Position, wo man dann mal gut in die Manndeckung gehen kann? Gerade wenn wir an Spieler wie Kane denken, die sich dann fallen lassen. Also gerade in diesem Raum als Tuta dann wirklich so ein Mannjäger auch?
Ja, auf jeden Fall. Also Manndeckung ist ja sowieso ein wichtiges Thema in der Bundesliga, dass immer mehr Teams Mann gegen Mann spielen. Bei Frankfurt ist das noch gar nicht so heftig. Die haben auch häufig Situationen, in denen sie im Raum verteidigen. Aber ja, also dass du gerade im Zentrum enger Mann bleibst und dass du da auch mal den Raum verlässt und dich dann auch darauf verlässt, dass deine Kollegen absichern, das ist wichtig. Und das schafft auch die Eintracht. Und deswegen ist da eben halt diese Option, Tuta zu haben, als nochmal einen defensiv stärkeren Spieler im Vergleich zu einem Larsson Skiri-Mittelfeld. Das ist, glaube ich, eine wichtige Option.
Du hast schon angesprochen, bei gegnerischem Ballbesitz viel auf die Außen bringen. Wie ist es denn, wenn man den Ball verliert? Geht das extrem schnell zurück? Wird da vielleicht nochmal draufgegangen vorne? Wie soll sich das Mittelfeld da orientieren?
Ja, also das ist, glaube ich, der große Unterschied noch zur vergangenen Saison. Ich habe ja schon erwähnt, der Ballbesitzwert ist wirklich rapide gesunken. Klar, da sind jetzt auch die Spiele gegen Dortmund und gegen Bayern dabei. Aber sie haben auch in den Spielen gegen Gladbach, gegen Wolfsburg nicht viel Ballbesitz gehabt, weil es eben darum geht, nach Ballgewinnen schneller nach vorne zu spielen und nach Ballverlusten schnell nachzusetzen, schnell ins Gegenpressing zu kommen. Wenn man das schafft, dann sofort wieder den Angriff zu starten. Wenn man es nicht schafft, erst dann zieht man sich zurück in eine kompakte Ordnung. Und ich glaube, diese Umschaltmomente, die werden sehr, sehr viel stärker und sehr, sehr viel aggressiver genutzt. Und da ist auch das Mittelfeld wieder wichtig, dass sie gerade im Gegenpressing da nachrücken und dann helfen. Das ist ja auch immer häufig so zu sehen, dass ein Sechser sehr weit vorrückt und dass sie dann fast schon so eine Art Raute im Mittelfeld bilden, um halt in diesem Pressing, in diesem Gegenpressing-Moment da zu sein.
Dann gibt es noch ein paar Schienenspieler auch hier im Kader wie Dina Ebimbe oder Ansgar Knauf. Wie bekommst du dann solche feinfühligen Akteure in ihre Rolle, dass das wirklich gut passt und müssen die sich vielleicht auch in ihrem Spiel etwas umstellen?
Ich glaube, dass jeder dieser Eintracht-Spieler das Pressing beherrscht mittlerweile. Ich glaube, das ist ja auch so schon seit Jahren so eine Strategie der Eintracht, dass sie Spieler, die es technisch ganz gut drauf haben, aber auch dazu bringen, kämpferisch es gut drauf zu haben und dass sie halt von Spielern bei der Eintracht genau gefordert wird, du musst im Spiel gegen den Ball zünden. Und das brauchen wir auch, um das Publikum mitzunehmen. Wir können hier keinen rein Ballbesitz-Fußball spielen. Das haben sie uns letzte Saison haben sie uns damit rausgepfiffen. Wir können hier nicht ohne diesen Kampf bestehen. Das ist einfach, das gehört zur Frankfurt-DNA. Ich glaube, dass dann auch diesen Feinfüßen sehr, sehr schnell klar gemacht wird, wenn du hier in Frankfurt halt das Publikum hinter dir haben willst, dann musst du defensiv in die Zweikämpfe gehen, dann musst du hinterherjagen, dann musst du auch mal eine Grätsche setzen.
Wann wird Can Usun wichtig? Auch ein Youngster, den man mit allerdings nochmal deutlich mehr Hoffnungen verpflichtet hat. Ein Spieler, der es in Nürnberg letztes Jahr klasse gemacht hat. Eigentlich auch, wie gemacht wird das System, immer wieder dann in Strafraum mit reinzugehen, viel Energie in der Zentrale zu haben. Wann wird er eben wichtig?
Ja, das ist eine gute Frage, weil so richtig gibt es seine perfekte Position so als nach vorne rückender Zehner, der immer wieder in den Strafraum reingeht auch. Den gibt es ja im Eintracht-System noch nicht, sondern Eintracht möchte ja vorne wirklich mit zwei Stürmern spielen. Und das ist natürlich dann schwer, weil du da viel Konkurrenz auch hast. Also er ist natürlich ein Spieler, der unbedingt spielen möchte, der auch so mit den Füßen schon jetzt scharrt und sagt, ich brauche die Einsatzzeit. Aber ist natürlich schwer, wenn du vorne Mamouche, Ekitike hast, du hast einen Shaibi in herausragender Form, dann ist noch so eine halbe Position frei, aber auch da musst du dich mit einem Götze herumschlagen. Also das ist gar nicht so einfach dann, da den Fuß reinzubekommen für einen Uso.
Der Sturm ist dann natürlich das absolute Aushängeschild der Adler aktuell. Hier müssen wir natürlich über Durchstarter Omar Mamouche und seinen kongenialen Partner Hugo Ekitike sprechen. Gerade der Ägypter hat in den letzten 5 Ligaspielen unfassbare 8 Tore und 4 Vorlagen beigesteuert. Wo kam denn diese Leistungsexplosion bei dem her?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde von einer Explosion würde ich gar nicht unbedingt sprechen, weil er hat ja schon vergangene Saison eine sehr, sehr starke Saison gespielt. War dann immer häufig der Einzige, der vorne noch anspielbereit war. Er hat dann mit ein bisschen damit zu kämpfen gehabt, dass eben um ihn herum wenig passiert ist. Dass er da alleine quasi alles machen sollte und dass er auch keine Bälle in den Fuß bekommen hat, sondern häufig auch sich da durchtanken musste, was nicht sein Spiel ist. Und jetzt mit Ekitike an seiner Seite kann er sich auf das konzentrieren, was er besonders gut kann. Das sind Läufe in die Tiefe, das ist in den Strafraum reingehen, das ist halt wirklich Abschluss suchen und im Strafraum dann auch nochmal den Gegner ausspielen, so diese Kleinigkeiten. Er spielt sich natürlich auch bietet sich auch im Spiel an und guckt, dass er da mitspielt, aber Ekitike ist ganz klar der Mann, der eher dafür da ist, einen Ball abzulegen, einen langen Ball zu verarbeiten, auch einen Ball weiterzuspielen. Und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel aus Ekitike Mamouche nochmal Mamouche auf ein neues Level hebt. Also in der vergangenen Saison hat man das schon ansatzweise erkannt, aber jetzt, wo Ekitike auch mal eine ganze Vorbereitung mitgemacht hat, wo er auch wirklich körperlich in guter Verfassung ist, das war vergangene Saison ja nicht, da ist das nochmal ein riesiger Unterschied und das ist für Mamouche, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ist Mamouche einfach auch der Spieler, der so viele Freiheiten bekommt wie wenige Spieler in der Bundesliga? Das heißt, sich seine Räume suchen kann, immer einfach schaut, wo Ekitike den Kopf oben hat und ihn diese enorme Kreativität, die er ausstrahlt, dann nochmal umso besser in die Position bringt?
Ich glaube schon, ja. Also er natürlich nicht gegen den Ball. Gegen den Ball muss er auch ganz viel arbeiten und macht das auch. Und ich glaube, deswegen darf er auch bei Ballbesitz dann nochmal mehr Freiheiten sich nehmen und dann auch nochmal in Räumen auftauchen, wo man ihn vielleicht nicht erwartet. Also er ist auch niemand, der jetzt nur an der Abseitslinie lauert und darauf guckt, dass er hinter die Abwehr kommt. Das ist ja auch nicht der Fall, sondern er guckt immer, wo ist jetzt hier ein freier Raum, wo kann ich hingehen, von wo aus kann ich mit meinem Tempo dem Gegner am meisten Schaden zufügen. Und ich glaube, das funktioniert sehr, sehr gut, weil es halt eben auch mit dem Zusammenspiel Ekitike gut funktioniert, weil sie halt beide sehr viele Facetten eines Stürmers abdecken, weil halt das nicht immer ganz klar ist, okay, Ekitike kriegt jetzt einen langen Ball und Mamouche geht ab, sondern auch Mamouche in den Zwischenlinienraum sich fallen lässt und dann den entscheidenden Pass spielt.
Das noch fürs Protokoll, der Franzose ja auch in der Superform, hat dann auch zum Ende der Rückrunde ordentlich zugelegt, auch wenn er da noch etwas gebraucht hat dazu zu Beginn. Diese Kombination aus Durchschlagskraft und natürlich aber auch Tempo, ist das auch das moderne Fußballspiel, wie du es eben lösen kannst und womit du auch eigentlich jedem Gegner der Bundesliga natürlich auch wehtun kannst?
Ja, natürlich. Also das ist ja, glaube ich, auch gar nicht so das moderne Spiel, wie ich jetzt behaupte. Das war ja schon immer, wenn du halt da hinten an der letzten Linie so einen Tempoüberschuss hast und auch eine Cleverness hast und auch zwei Stürmer, also der Gegner kann sich dann auch gar nicht so richtig einstellen, wen er jetzt so richtig im Mann deckt, wo er jetzt richtig hingeht. Ich glaube, das ist schon ein richtiges Erfolgsrezept. Und ich glaube, das zweite Wichtige ist halt, dass beide halt auch gegen den Ball viel machen. Also, dass du halt nicht dann sagen kannst, wärst du jetzt zwei Stars vorne drin, aber dafür haben wir dann die Möglichkeit im Spiel mit dem Ball, da die erste Pressenlinie leicht zu überspielen. Das ist ja auch nicht der Fall, sondern die arbeiten, die ackern, die machen wirklich Mamouche noch mehr als Ekitike. Das ist, glaube ich, dann auch noch der zweite wichtige Faktor.
Ein Knauf haben wir schon erwähnt, der da auch mit rumwirbeln könnte. Dann hast du mit Igor Matanovic noch einen Brecher für bestimmte Spielsituationen auch. Ist das bei den Vieren zumindest sehr ausgeglichen zusammengestellt und alles so ein bisschen mit drin, aber dann auch vielleicht über die Saison nicht ganz die Breite, die du dir erhoffst bei dieser wichtigen Position?
Ja, das ist jetzt das nächste Thema natürlich. Einerseits natürlich Breite, ja, da hast du recht. Also du hast da nicht die unendlich größte Breite. Klar, du kannst einen Bimbe bringen, mit dem nochmal ein physischeres, schnelleres Element über die Außen. Einen Götze hast du ja auch noch, der torgefährlich ist. Wir haben ja Uso und auch schon angesprochen. Aber es lebt halt schon vom Zusammenspiel Mamouche-Ekitike. Und ich glaube, es reicht schon, wenn einer der beiden vorne ausfällt oder ersetzt werden muss, dass dann schon mal ganz viel Qualität verloren geht. Also dass dann auch ganz viel im Zusammenspiel verloren geht, weil du eben nicht mehr in die letzte Linie reinkommst. Das kann halt eben ein Götze kann das nicht ersetzen, ein Shaibi kann das nicht ersetzen, auch ein Knauf und ein Bimbe können das nur zu Teilen ersetzen, auch nur mit Tempoläufen. Also die letzte Kette reinkommen und von da dann was kreieren, wie sie es gegen die Bayern geschafft haben, halt im Kontermoment. Das geht halt nur mit Ebimbe und Mamouche vorne drin. Und da musst du halt schon gucken, dass du beide halt drin hast und dann musst du auch gucken, dass beide halt in Form bleiben. Das ist ja das Nächste. Mamouche ist momentan in so herausragender Form. Er hat 8 Tore gemacht aus 4,5 Expected Goals. Das wird auch nicht über die Saison so bleiben. Dann wird es halt dann anders sein, weil die Eintracht lebt ja auch ein bisschen davon jetzt in dieser Saisonphase, dass sie häufig in Führung gegangen sind, 1-0, und dass sie dann sich zurückziehen, auf ihre Kompaktheit verlassen und um 2-0 sich kontern konnten. Und natürlich, wenn das dann länger 0-0 steht, dann können die Spiele auch mal zäher werden. Und dann, wenn du vorne nicht Mamouche und Ekitike hast, ist es ein anderes Ding. Da hast du vollkommen recht, weil da dann eben für die beiden total der Ersatz fehlt.
So also das Gesamtpaket des Kaders. Die Eintracht hat sich also etwas Feines ausgedacht, okay, haben aber den zweitniedrigsten Ballbesitzwert der Liga angesprochen. Ist Frankfurt mit diesem Ballbesitz, mit diesem Fußball trotzdem so erfolgreich, wie es der Kader hergibt? Oder könnte man sich da von außen denken, auch einfach der Attraktivität wegen, hey, lass uns doch mal probieren mit dem Ball, wir haben so talentierte Spieler. Ist das einfach eine Philosophie, die gerade noch gar nicht drin sein kann, aber schon auch eine Idee von Topmüller, wie man das weiterentwickelt?
Ja, ich glaube, du musst es auch ein Stück weit weiterentwickeln. Also sie haben jetzt eben immer sehr häufig davon auch gelebt, dass sie es geschafft haben, Führung zu gehen und dann eben auf Konter spielen zu können. Aber es werden ja auch noch andere Spiele kommen. Also der Spielplan war jetzt auch so, dass du häufig Teams hattest, die dann auch den Ball haben wollten, wie zum Beispiel Mönchengladbach, die dann auch mitgespielt haben mit einer Nummer. Selbst ein Holstein Kiel ist ja eine Mannschaft, die auch mit Ball mitspielen möchte. Da bin ich gespannt, wie das ist mit Teams, die nicht mitspielen wollen. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass jetzt das Spiel gegen Bayer Leverkusen kommt, weil sie jetzt genau nochmal auf ihre Stärken gegen den Ball sich fokussieren können. Aber wenn du natürlich ganz, ganz vorne mitspielen möchtest, brauchst du halt Lösungen für diese Spiele. Weil wenn man vergangene Saison sich anschaut, die schlimmsten Spiele und auch die, wo sie Punkte gelassen haben, waren ja gar nicht gegen die Top-Clubs unbedingt oder gegen die Mittelklasse-Clubs, sondern das waren halt diese grausamen Spiele gegen Darmstadt, kann ich mich noch erinnern. Das waren halt wirklich grausame Fußballspiele. Und da bin ich gespannt, wie da die Weiterentwicklung ist. Was ganz klar ist, sie schaffen es jetzt viel besser, vertikal zu spielen. Also nicht nur eben außen herum, sondern wirklich mit einem vertikalen Pass in den Zehnerraum oder auch direkt auf den Stürmer, der ablegt. Das ist sehr, sehr viel besser geworden als vergangene Saison. Mal gucken, wie das dann gegen Teams aussieht, die sehr, sehr tief stehen.
Das ist jetzt genau die nächste Frage. Ist das denn auch ein guter Zeitpunkt dann für die Mannschaft? Vielleicht konntest du jetzt über die Länderspielpause ein bisschen daran arbeiten, aber dass du es eben machen musst, ja, dass sich der Fußball dann dahin bringt, dass du selbst den Ball haben musst. Ich glaube, es waren selbst gegen Kiel nicht mehr als 50% Ballbesitz, aber dass die Mannschaft eben auch aus solchen Chancen sich weiterentwickeln kann.
Ja, also auf jeden Fall. Das ist ja auch dann immer wieder dieser Fluch der guten Tat. Wenn du natürlich in der Tabelle gut dastehst irgendwann, nicht nur nach 7 Spieltagen, sondern auch nach 17 zum Beispiel, und dann fährst du mit anderen Erwartungen auch zu bestimmten Spielen. Einmal der eigenen Fans, aber auch der gegnerischen Fans. Da gibt's dann Teams, die dann sagen, ja gut, gegen Eintracht, da sind wir froh, wenn wir 0-0 uns holen. Und das ist dann natürlich auch eine Frage der Erwartungshaltung. Und das zweite große, große Fragezeichen ist, das hast du ja auch schon mehrfach angesprochen, diese Doppelbelastung, die sie ja haben, die ja auch dann diese Saison nochmal härter reinkickt, weil du eben nochmal 2 Spiele mehr hast in der Europa League. Und Europa League ist ja sowieso nochmal so ein wirklicher Sauwettbewerb, wo du halt wirklich harte Auswärtsreisen hast. Donnerstag, Sonntag ist ein Spielrhythmus, der nochmal härter ist, als wenn du zum Beispiel Dienstag, Samstag hast. Also das ist schon ein richtiger Brocken, die Saison. Und da ist auch dann die Frage, wie macht der Kader das mit? Wie sieht dann die Form aus in ein paar Wochen?
Ein großes Problem, über das wir bei Frankfurt immer gesprochen haben, sind auch mal so individuelle Aussetzer, Fehler. Ohne Gegentor blieb die SGE jetzt in die Saison einmal. Weshalb klappt es denn defensiv über die 90 Minuten bisher noch nicht wie geplant? Ist das auch eine Sache, woran die Mannschaft mit Topmüller weiter arbeiten muss, dass du das von Anfang bis Ende auf den Platz bekommst und die Fehler nochmal weiter minimierst?
Ja, also das ist einfach auch ein Thema bei Eintracht, das wir auch schon seit vielen Jahren haben, dass sie eben in der Abwehr dazu neigen, immer mal Patzer zu haben. Tuta spielt bisher eine starke Saison, aber ist auch immer so ein Kandidat, so ein Bruder Leichtfuß, der da mal einen Fehler reinhaut. Und das ist natürlich dann die Kehrtseite der Strategie. Wenn du wenig Ballbesitz hast, hat der Gegner natürlich auch mehr Chancen, halt irgendwann mal eine sehr gute Kombination zu spielen. Und das ist dann auch manchmal das Problem, wenn die Eintracht dann 1-0 in Führung geht und dann das nicht sofort das 2-0 hinterher macht, dass sie dann sehr, sehr passiv werden. Es gab Spiele bei Zeiten, wo sie dann sehr, sehr passiv geworden sind, sehr tief standen und dann selbst Gegner, die relativ wenig Kreativität haben, wie zum Beispiel Wolfsburg, an den Strafraum rangekommen ist und zumindest Standards rausgeholt hat und dann nach Standards eben Torgefahr ausstrahlen konnte. Da muss Eintracht vielleicht nochmal ein bisschen dran arbeiten, dass sie die Intensität nicht nur über 50, 60 Minuten hochhalten, sondern über 90. Ist natürlich immer so aus dem schönen, warmen Arbeitszimmer hier sehr leicht gesagt, hier haltet mal 90 Minuten hoch und geht mal raus und schiebt mal raus. Ist natürlich auf dem Fußballplatz immer relativ schwierig dann.
Wenn wir nochmal über die Stichworte Anpassungsfähigkeit und Cleverness reden, ja, wir haben gesagt, die Eintracht hat vor allem das Umschaltspiel, aber in deren Möglichkeiten, dass sie dir zum Beispiel die Gegner rausnimmst und wirklich Schwachstellen ausmachst, dass Ekitike, dass Mamouche so fit sind als Mannschaft, dass sie, dass das Team so clever ist, eben in der taktischen Ausrichtung, dass das geht, also ist die Eintracht auch eben sehr anpassungsfähig und variabel als Team der Liga?
Ja, also sie haben schon ihre Mittel, um sich an Gegner anzupassen. Wir haben ja schon über den Wechsel Dreier-Viererkette geredet. Das können sie machen zum Beispiel. Sie können auch über Personal gehen. Mit einem Tuta spielst du anders, mit einem Ebimbe oder einem Götze spielst du anders. Da haben sie schon ihre Optionen. Aber grundsätzlich würde ich es jetzt nicht als die flexibelste Mannschaft der ganzen Liga betrachten, die sich jede Woche an den Gegner anpasst. Das sehe ich noch nicht bei der Eintracht. Sie sind dann eben eher auch von der Eingespieltheit momentan und davon, dass da viele Rädchen ineinander greifen. Und dann sind das gar nicht mehr so viele Startelfwechsel, sondern in der Bundesliga, wenn du es betrachtest, dann meistens so ein, zwei und manchmal auch erzwungene Wechsel einfach nur. Also ich glaube, da geht es schon sehr viel über diese Eingespieltheit und sehr viel darüber, das erste System möglichst fehlerfrei über den Platz zu bekommen.
Aber auf die 90 Minuten gesehen, wie gut ist Topmüller im Game-Coaching? Wie kann er dann umstellen? Was nimmt die Mannschaft dann so auf, wenn es vielleicht gegen die Bayern dann, haben wir gesehen, bist du in Rückstand? Kann die das einfach umsetzen und verschieben dann?
Ich glaube schon, also ein Stück weit schon. Du kannst ja mit einem Dahoud zum Beispiel anders spielen, der nochmal nach vorne prescht aus dem Zentrum heraus. Es ist dann nicht, sind dann selten die großen Umstellungen, die sie dann machen, die sie dann vielleicht auch vielleicht erzwungenermaßen machen müssen, wenn dann ein Gegner sehr, sehr dominant wird. Aber es sind dann eher so die kleinen Nadelstiche, die sie setzen können. Aber auch da wieder die Frage, was passiert, wenn sie zwei, drei Verletzungen haben, dann wird der Kader schon sehr, sehr dünn. Und dann werden auch die Möglichkeiten von der Bank natürlich sehr, sehr eingeschränkt sein.
Ja. Wir müssen noch mal über ein paar Zahlen sprechen, weil wir müssen auch so ehrlich sein, wir könnten die Eintracht hier auch in der Krisenanalyse betrachten. Wir haben gesagt, Mamouche macht viel zu viele Tore aus seinen X-Goals. Ich glaube, die Tordifferenz ist bei 14-8, also hast du ja auch schon welche gefangen. Sie spielen sich die zweitmeisten Großchancen heraus eben durch das Umschaltspiel und sind so effizient. Wenn sie die Dinge aber mal nicht machen, wenn beide nicht in Form sind, dann sieht das vielleicht auch schon anders aus. Also wie, da vielleicht nochmal darauf einzugehen, wäre das dann eine Überraschung, wenn Frankfurt dann auf einmal nicht mehr performt?
Es wäre, ich kann mir schon vorstellen, dass sie ihren Run fortsetzen, dass jetzt nicht wir dieses Video aufnehmen und sie jetzt die nächsten drei Spiele plötzlich verlieren. Das glaube ich nicht, aber es wäre jetzt keine Riesenüberraschung, wenn Frankfurt nicht ganz vorne bleibt. Das ist, glaube ich, aber auch jedem Frankfurt-Fan bewusst. Das ist ja auch, glaube ich, gar nicht die Erwartungshaltung. Aber es ist natürlich schon so, dass sie auch jetzt sehr viele enge Spiele hatten. Also es war nicht so, dass sie jetzt jedes Spiel gewonnen haben. Das gegen Bayern zum Beispiel, da kannst du auch locker mit einer Niederlage rausgehen bei den Bayern-Chancen. Gegen Wolfsburg hätten sie es beinahe noch verspielt. Auch die Spiele gegen Gladbach war eng. Und auch gegen Kiel haben sie zwar eine sehr starke Comeback gezeigt, aber auch da haben sie ja teilweise gewackelt. Also dementsprechend wenn da schon ein, zwei Spieler ausfallen, wenn ein Larsson allein schon in der Form wegfällt, wenn du vorne halt eine Verletzung hast, dann kann das sehr schnell in so eine Negativspirale enden. Und wie gesagt, ich möchte erstmal, dass der Winter kommt, dass dann irgendwann diese Müdigkeit wirklich reinkickt und dann mal schauen, wie sie das dann wegstecken. Es ist nochmal was anderes. Es sind zwar nur zwei Spiele mehr in der Europa League, aber es sind halt zwei Spiele mehr. Du hast halt im Januar dann doch weitere Spiele. Das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
Bisher stimmen die Ergebnisse aber noch, aber wir schauen nochmal fix auf Europa und die Europa League. Ja, auf ein turbulentes Unentschieden gegen Pilsen folgte dann ein souveräner Sieg gegen Beşiktaş Istanbul. Wie groß ist denn der Fokus bei Frankfurt auf die Europa League? Ist das vielleicht hat man das gar nicht so erwartet, dass man in der Bundesliga auf Platz 3 steht und rechnet man sich die Europa League als einen Wettbewerb aus, wo es weit gehen kann?
Ja, an einem Punkt möchte ich dir ein bisschen widersprechen, weil so souverän war der Sieg gegen Beşiktaş nicht. Da war wieder so ein typisches Eintracht-Spiel, wie wir es analysiert haben. Sie machen ihre Chancen rein und dann hat der Gegner teilweise 70% Ballbesitz, kommt aber auch zu Chancen, weil Frankfurt irgendwann sehr, sehr tief steht und Beşiktaş das dann gut bespielt. Und das war ja Kauer Santos erstes Ausrufezeichen, das er gesetzt hat in diesem Spiel mit seinen zahlreichen Paraden dann. Dementsprechend die Europa League-Leistung noch nicht ganz auf dem Niveau der Bundesliga. Also sie haben ja auch diese klare Führung gegen Pilsen verspielt, was auch nicht Eintracht-like eigentlich ist in der Bundesliga. Da sind sie ja nach Führung sehr, sehr gut drauf. Dementsprechend ist das so ein bisschen andersrum, als man es kennt, weil normalerweise ist Europa League der Wettbewerb, in dem die Eintracht besser ist als in der Bundesliga. Und in der Europa League haben sie noch nicht ganz diesen Fuß drauf, da haben sie noch nicht ganz diese Dominanz auch im Spiel gegen den Ball, die sie auszeichnet. Sieht man ja auch daran, dass sie schon ein paar Gegentore da gefangen haben, durchaus. Da ist noch ein bisschen mehr Steigerungspotenzial als in der Bundesliga vorhanden, würde ich behaupten.
Die nächsten Gegner heißen dort Riga, Slavia Prag und dann Midtjylland. Ist es genau so eine Chance, Steigerungspotenzial zu sehen und dann natürlich auch die Ergebnisse dann in Leistung wirklich auf den Platz zu bringen?
Ja, ist eine Chance, weil es Gegner sind, die du schlagen musst und auch schlagen kannst. Ist natürlich auch eine Gefahr, weil das diese Spiele sind, haben wir schon dreifach gesagt hier, die in der Vergangenheit nicht die Eintracht-Spiele waren. Das werden Teams sein, die dann sagen, hey, die große Eintracht kommt, Europa-League-Sieger vor ein paar Jahren, das ist Festtag für uns und 0-0 ist vollkommen okay. Und da müsst du dann eben auch mal eine Defensive, die ein bisschen massierter ist, auseinander dividieren. Mal schauen, ob sie das hinbekommen.
Muss man sich die Kräfte dann irgendwann besser einteilen und Prioritäten setzen, wenn es in beiden Wettbewerben weiterhin gut laufen sollte?
Ja, das ist eine gute Frage. Das war in den vergangenen Jahren häufig so, das Eintracht-Ding, dass dann in der Bundesliga sie ein bisschen abgeschlagen waren und in der Europa League hatten sie noch Chancen. Dann wurde die Europa League priorisiert. Das war häufig so. Bin ich gespannt, wie es da weitergeht, weil da ist ja auch die Frage, schaffst du es vielleicht über eine gute Position in der Europa League, die Zwischenrunde zu überspringen? Das wäre, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, die du schaffen musst. Und dann kommt es ja auch darauf an, wie geht es da weiter im kommenden Jahr. Aber ich glaube schon, dass sie eben in diesem aufgeblähten Wettbewerb weiterkommen werden. Dann hast du viele Spiele und dann kommt irgendwann schon die Entscheidung, wenn du dann am Samstag ein Bundesligaspiel hast und am Sonntag ein Bundesligaspiel und am Donnerstag Europa League. Wo schicke ich dann die A11 hin und wo mache ich dann vielleicht meine 2-3 Änderungen, um die A-11 aufzustellen, um es mal zu sagen. Ich glaube nicht, dass da eine B-11 im Einsatz kommt, aber das ist schon dann eine spannende Frage.
Die A-11 braucht es am Wochenende wohl ganz bestimmt. Da geht es nämlich gegen Bayer Leverkusen zum 7. Spieltag. Es ist natürlich tabellarisch jetzt ein Kracher, kann man ja so sagen, auch von der fußballerischen Herangehensweise. Wird das allerdings auch eher so ein Spiel wie gegen die Bayern mit ganz viel Dominanz von Leverkusen, die sich ja in die Saison auch dann mal schwer mit tun und setzt Frankfurt vielleicht genau auf die gleichen Mittel?
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da auf ähnliche Mittel setzt wie gegen die Bayern, dass man auch da aus einer kompakten Ordnung heraus auf Konter spielen wird, dass man auch da darauf hoffen wird, dass das riskante Aufbauspiel von Leverkusen fehleranfällig ist. Das ist ja Leverkusens großes Problem, dass diese Saison defensiv sehr, sehr fehleranfällig sind, auch im Kontermoment. Und da hast du dann mit Ekitike, Mamouche zwei sehr, sehr gute Waffen, um diese Konteranfälligkeit des Gegners offenzulegen.
Ist vielleicht für den weiteren Saisonverlauf der Frankfurter das Spiel gegen so Union Berlin interessanter, weil du dann eben mal sehen musst und sehen kannst, wie viel Weiterentwicklung da jetzt drin ist und drin steckt?
Auf jeden Fall, ja. Union Berlin ist so der Maßstab momentan, was kompaktes Verteidigen angeht, noch besser als die Eintracht das tut. Und in so einem Spiel dann zu bestehen gegen den Gegner, der auch dich körperlich an deine Grenzen führt, also die ja wirklich auch körperlich sehr, sehr stark sind, die auch sehr, sehr laufstark sind und das in der Woche mit der Europa League, ich glaube, das ist so ein richtiger Fingerzeig, in welche Richtung es geht. Wenn du diese Hürde dann überspringst, dann ist das schon mal ein Statement, das du gesetzt hast. Das ist für mich eigentlich noch das wichtigere Spiel als gegen Leverkusen, wo du vielleicht dann mit Glück oder mit dem schlechten Leistung von Leverkusen auch einen Sieg holen kannst, wenn die eben wieder defensiv patzen. Aber das sagt noch nicht so viel aus, ob du auch gegen Union, gegen Augsburg, gegen Mainz deine Punkte holen wirst.
Ist das denn nicht ohnehin etwas, worauf sich dann die anderen Teams immer mehr einstellen auf den Umschaltfußball von Frankfurt und sich dann nochmal ein Stück mehr zurückziehen, gerade wenn das für Teams klappen sollte?
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann auch eben die Absicherung stärker gewahrt wird, dass dann die Sechser gegen die Eintracht noch eine defensivere Rolle spielen, damit du halt im Kontermoment, wenn Ekitike dann zurückfällt, auch ein Sechser da ist und nicht der Innenverteidiger rausmücken muss. Solche kleinen Details kann ich mir schon vorstellen, dass dann viele Teams sagen, wir gehen jetzt heute mit der etwas defensiveren Variante ran und wir gucken auch, dass wir keinen Umschaltmoment zulassen. Dass wir vielleicht ein bisschen mehr bolzen, ein bisschen mehr lange Bälle spielen, weil daraus kannst du dann sehr schlechten Konter starten. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass Augsburg, Mainz, wie gesagt, so Teams sind, die dann nicht mit der feinen Klinge gegen Eintracht spielen wollen.
Welche Perspektive traust du denn dann der SGE im Verlauf der Saison zu? Also wo kann es hingehen, gerade wenn wir auch auf ein paar Talente im Kader schauen, die vielleicht mal einen Schritt jetzt machen und dann ein bisschen mehr Variabilität, Magie reinbringen können? Also wo kann sich die Eintracht dann einordnen so im Verlauf der Saison?
Also ich glaube schon, dass sie, wenn sie ihre Form halbwegs halten können, eine gute Rolle spielen können. Also die großen Fallstrecke sind für mich die Form der Stürmer. Ob die so bleibt, die Europa League, wie ist die Belastung da? Aber wenn sie die Leistung, die sie bisher gezeigt haben, über die gesamte Saison fortführen würden, dann wären sie für mich auch ein Champions-League-Kandidat in diesem Jahr, wenn halt in Stuttgart ein bisschen schwächelt, wenn Dortmund immer noch nicht ganz rankommt an die Form, dann kannst du da auch mal oben angreifen, diese ersten vier Ränge und sonst mindestens um Europa League mitspielen. Ich glaube, das kannst du dir schon schaffen, aber da sind halt doch diverse Fallstricke, die wir ja jetzt auch ausführlich beleuchtet haben.
Lass uns da noch ein paar Worte drüber verlieren. Wäre es vielleicht auch an der Zeit, dann mal seine Vereinsphilosophie etwas umzudenken? Das heißt, nicht nur junge Spieler verpflichten, irgendwann teurer verkaufen. Auch einen Mamouche, okay, 25, nicht das riesige Talent, aber der wird wohl im Sommer dann für sehr viel Geld irgendwo hinwechseln. Kolo Muani hatten wir vor knapp einem Jahr. Ist das weiterhin dieser Weg, den Frankfurt gehen will? Und reicht das den Eintracht-Fans auch, alle drei Jahre mal so einen Ausreißer nach oben zu haben und ansonsten wieder mit Aufbauarbeit beschäftigt zu sein?
Man muss erstmal positiv anerkennen, dass dieser Weg dafür gesorgt hat, dass Frankfurt regelmäßig international spielt. Das war ein Verein, der noch vor 10 Jahren zwischen erster und zweiter Liga so anzusiedeln war, der jetzt halt sich etabliert hat und sich auch ganz vorne mit etabliert hat. Das geht nur über Transfereinnahmen. Da muss man auch so ehrlich sein. Man hat nicht diese Basis, wie sie einen Borussia Dortmund oder einen RB Leipzig oder Bayer Leverkusen hat, sondern man muss, kommt da oben nur ran, wenn man eben diese Einnahmen über Transfers finanziert. Es hat aber natürlich diese Strategie auch diverse Probleme, weil du eben erstens immer wieder bei den Transfers richtig liegen musst. Also wenn du mal wirklich wie Schalke vor ein paar Jahren oder wie auch Werder Bremen vor 10 Jahren, wenn du da mal zwei Transferfans hintereinander Mist baust, kannst du sehr schnell durchgereicht werden. Dann ist das, kann das sehr schnell deine gesamte Strategie zerstören. Also du musst da wirklich on point sein. Und das Zweite hast du ja gerade auch schon angesprochen, ist natürlich schwer, mit den Fans so eine langfristige Perspektive zu bekommen, auch so Identifikationsfiguren zu bekommen. Du bist immer abhängig vom kurzfristigen Erfolg, weil ansonsten verzeiht dir das keiner. Es ist halt nicht so wie bei Werder Bremen aktuell, wo man auch eine gewisse Kontinuität in der Mannschaft hat und dadurch auch manches verzeiht, weil man natürlich die Spieler dann auch irgendwann liebgewinnt und auch als Teil des Vereins sieht und nicht nur als Wandervögel, die jetzt hier für 2 Jahre da sind. Und das sind natürlich so ein bisschen die Fallstricke. Das kann natürlich, wenn Eintracht 2 schlechte Saison spielst, kann das alles komplett in die Luft fliegen, was sie sich da aufgebaut haben.
Wir bleiben mal noch in dieser Saison und die abschließende Frage. Gib einen kleinen Tipp ab, wenn du dich auf den Platz festlegen müsstest, wo die Eintracht am Ende landet. Welcher wird es denn?
Jetzt, wenn ich es jetzt gerade sagen müsste, wäre es Platz 5. Also ich kann mir schon vorstellen, dass noch so ein Einbruch irgendwann kommt, sodass sie da mal auch eine Sieglosserie haben von 3-4 Spielen in der Bundesliga, dass sie nicht ganz vorne mit drin sind. Aber ich sehe doch schon, dass sie da um Platz 5 herum mitspielen sollten.
Wir legen das natürlich wie jedes deiner Worte ganz genau auf die Goldwaage und schauen dann am Ende der Saison drauf. Nein, lieber Tobias, ich danke dir. Wir haben die Eintracht jetzt genau unter die Lupe genommen und sind mal gespannt, wie viel Weiterentwicklung da möglich ist. Und ja, vielleicht gibt es da auch ein paar andere Teams, über die wir dann in den nächsten Wochen und Spieltagen auch reden werden. Vielen Dank dir dafür und ich würde sagen, mit allem Weiteren melden wir uns. Dankeschön und an euch. Vielleicht habt ihr auch eine Meinung zur Eintracht und was aussieht, was da drin ist und was die Perspektive ist. Lasst es gerne da und ansonsten bis dahin. Macht's gut.
Get everything for your next project at Menards. Tackle tough jobs with Loctite Power Grab. This all-purpose construction adhesive is easy to use and bonds to a variety of materials. Plus, it's high strength, paintable, and reduces the need for clamping with 0-second instant grab. Save big money on Loctite Power Grab at Menards and check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Menards.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. so you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.